Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Yoga-Detektivin. Heute sprechen wir über Faszien-Yoga. Was das ist, was Faszien überhaupt sind, erklärt uns Christina. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Christina, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Ja, guten Morgen, Jule. Wie cool, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute ja über das Thema Faszien-Yoga, aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
Ja, also ich bin Christina, ich wohne in der Grafschaft Bentheim, wunderschönes Fleckchen Erde an der holländischen Grenze. Und in dieser Grafschaft Bentheim betreibe ich 3 Yoga-Studios und habe auch eine Yoga-Akademie, wo wir mit dem Team dann eben Kurse geben, aber auch ganz viel zum Thema Faszien-Yoga machen, Schulungen und Workshops zum Beispiel.
Ja. Also Thema Faszien, das ist ja heutzutage so ein bisschen in aller Munde, ne? Jeder hat davon schon mal gehört und es kommt irgendwie auch immer mal vor, dass man sowas hat. Aber was ist das denn überhaupt?
Genau, die Faszien sind so ein bisschen aus dem Aschenputtel-Dasein erwacht in den letzten Jahren und spielen jetzt überall plötzlich eine ganz große Rolle, auch durch die Faszienforschung. Und ganz grob gesagt ist es Bindegewebe. Aber ein faszinierendes Bindegewebe, also auch die ganzen Funktionen des Fasziengewebes dürfen uns im Yoga auch wirklich interessieren. Mhm. Es ist nicht einfach nur ein verbindendes Element im Körper, sondern Stoffwechselprozesse laufen über die Faszien. Und wenn man sich das mal so bildlich vorstellen will, es gibt so diese Flaschenschoner, die man um Flaschen rummachen kann, die aus so einer durchsichtigen Struktur sind, die man so auseinanderdehnen kann.
Ja.
Und so kann man sich ungefähr das Fasziengewebe vorstellen. Es hat so eine schöne Scherengitterstruktur und ist dadurch ganz dehnbar, aber gleichzeitig sehr reißfest. Aha. Und Fasziengewebe umhüllt jeden einzelnen Muskel, aber auch jedes einzelne Muskelfaserbündel und jede einzelne Muskelfaser. Und wenn wir uns das so vorstellen, also wenn wir den ganzen Körper mal alles wegnehmen würden und würden nur die Faszien stehen lassen, dann wären wir ja so komplett abgebildet, nur aus diesem weißlichen Gewebe halt.
Das ist ja verrückt. Ich habe gedacht jetzt selber auch, dass sich das nur um so große Organe oder so drumherum legt oder um diesen dicken, fetten Oberschenkelmuskel oder sowas. Also so ein bisschen gröber, ne? Weil man stellt sich ja vor, zumindest in meiner Vorstellung, dass sich diese Faszien so aneinander ja auch dran entlang bewegen, oder?
Genau.
Und wenn die
verkleben,
dann verklebt sich ja irgendwie alles, oder? Erklär du mal. Kannst du das bestimmt besser.
Tatsächlich ist es so, dass was du beschrieben hast, dieses Aneinanderhergleiten, das nennt man eine Scherbewegung, so eine gegenseitige Bewegung. Und das haben wir zum Beispiel in der großen Rückenfaszie. Da gibt es mehrere Schichten übereinander. Die ersten 2 sind sehr bekannt. Man hat jetzt aber auch eine 3. abgebildet. Und wenn wir uns dann bücken, dann gleiten die so übereinander her in dieser Scherbewegung. Und wenn wir sehr eingeschränkt sind in unseren Bewegungsmustern, weil bei Tieren achten wir oft sehr auf eine artgerechte Haltung, bei uns Menschen manchmal weniger. Mhm. Und wenn wir dann viel sitzen und uns wenig bewegen, dann verbacken die tatsächlich so. Und dann kommt es nicht mehr zu dieser schönen Scherengitterstruktur, sondern die verfilzen so und da können sie nicht mehr gut gleiten. Genau, dann sind es diese Verklebungen.
Hä, aber wie verfilzt das denn? Nur weil man sich nicht bewegt?
Ja, das ganze Gewebe wird einfach etwas spröder. Der Flüssigkeitsaustausch in den Faszien findet nicht mehr so statt. Und sie haben ja Bestandteile aus Kollagen, Elastan und Wasser. Natürlich auch noch andere Bestandteile, Strukturproteine und so weiter. Und wenn da die Bewegung nicht ordentlich ist, wir uns zu wenig bewegen, dann wird das Gewebe einfach spröder. Und an den Stellen, wo es dann zu Reibung kommt, kann es eben dann so verbacken oder verfilzen und verliert dort einfach diese schöne Struktur. Und dadurch, dass es dicker wird, reagiert dann der Körper auch an vielen Stellen und schießt dann da noch so ein bisschen Flüssigkeit rein. Gerade so im Handgelenk kann das schnell passieren. Das ist ja ein ganz schmaler Bereich. Mhm. Und wenn da die Faszien der langen Handmuskeln, also Sehnen gehören auch zum Fasziengewebe.
Ah.
Und wenn die da so durchlaufen, die Faszien der langen Handmuskeln, und die verbacken da so und werden dicker, weil wir immer nur am PC sitzen und immer nur so schreiben und tippen, dann schießt der Körper da noch so ein bisschen Flüssigkeit mit rein und dann wird das Ganze da noch enger. Und dann kann es natürlich auch auf die Nerven drücken und dann kommt es manchmal zu so Symptomen wie die Finger schlafen ein oder dieses Karpaltunnelsyndrom entsteht jetzt speziell im Handgelenk.
Ja.
An anderen Bereichen des Körpers sind es dann natürlich auch andere Problematiken.
Und warum macht der Körper dann Flüssigkeit rein, wenn es das Problem noch verstärkt?
Ja, weil da, wo Reibung entsteht und das so verbackt, da können, da entsteht auch Wärme und Hitze. Also entzündliche Prozesse können da einfach entstehen und da schießt er dann einfach so ein bisschen Flüssigkeit rein. Das sind dann so Prozesse. Ja, genau. Das kann man so ein bisschen beschreiben. Und deswegen ist es halt auch im Yoga so toll, wirklich was für die Faszien zu tun und uns mal bewusst zu machen, dass Faszien einfach auch ganz unterschiedliche Sachen brauchen. Wenn ich manchmal mit Yogalehrern so spreche oder früher schon in meiner Ausbildung, dann wurde immer gesagt, na ja, aber wir haben doch die Faszien immer im Yoga mit drin. Und natürlich
war
jetzt
auch meine Idee.
Ja, klar.
Man kann ja schlechten Sonnengruß machen, ohne dass sie da mit dabei sind.
Ah, das wäre mal spannend, dass wir sagen, so, wir schalten jetzt heute mal die Faszien aus und heute gehen mal ohne. Nur über die Muskeln, bitte ohne Faszien, heute nur über die Muskeln in den Sonnengruß. Ja, genau, das wäre ein toller Ansatz. Nein, das geht natürlich nicht. Wenn wir den Muskel bewegen, bewegen wir auch die Faszie. Aber spannend ist zu wissen, dass die Faszie sich auch unabhängig vom Muskel bewegt. Und das hat man rausgefunden, indem man Fasziengewebe in so ein Organbad im Reagenzglas kontrahieren lässt. Also man hat es praktisch ins Reagenzglas gelegt und hat dann Adrenalin und Cortisol und andere Stoffe dazu gepackt, also alles, was so Stress macht, und hat festgestellt, dass das Fasziengewebe kontrahiert unter diesen Stresshormonen. Und das
Muskeln.
Unabhängig ohne Muskeln, genau. Ja. Fasziengewebe reagiert langsamer, bewegt sich langsamer, aber es bewegt sich auch unabhängig der Muskulatur.
Das ist ja spannend. Dann haben die auch den Test andersrum gemacht, wenn man jetzt so Entspannungshormone hinzugibt?
Was ja, da kommen wir. Da kommen wir nachher tatsächlich noch dazu, was auch Entspannungshormone, die wir eben gerade im Yoga, gerade auch in den langkettigen Dehnungen haben oder auch in der Meditation, wie die sich aufs Fasziengewebe auswirken. Das würde ich aber ganz gerne noch ein bisschen weiter hinten ranhängen, dass uns erstmal so überhaupt die Funktionsweise bewusst wird und was denn den Faszien-Yoga dann vom anderen Yoga unterscheidet.
Genau.
Ja.
Das ist doch ein guter Plan.
Ja, finde ich auch. Also natürlich haben wir in jedem Yoga auch die Faszien mit drin und wir stimulieren die Faszien sehr schön im Yoga, weil wir ja viel auch in Dehnungen gehen. In anderen Sportarten hat man das nicht so. Wenn man jetzt irgendwie an den Geräten pumpt oder so, dann hat man halt immer eher den Kollagenanteil oder diesen stärkenden Anteil der Faszien mit drin. Und in Dehnungen hat man natürlich eine ganz andere Stimulierung der Faszien.
Also ist Faszien-Yoga eher ein dehnungsintensives Yoga?
Jein, ja. Also man sagt ganz oft, dass Yin-Yoga zum Beispiel Faszien-Yoga ist.
Ja.
Und da du ja die Yoga-Detektivin bist, hast du wahrscheinlich auch schon irgendwo eine Folge über Yin-Yoga gemacht.
Haben wir.
Also habt ihr genau. Dann ist vielen deiner Zuhörer wahrscheinlich auch schon bekannt, dass Yin-Yoga ja der Yoga ist, wo man lange in passiven Dehnungen liegen bleibt. Und da erreichen wir die tiefen Faszien einfach dadurch, dass wir mit kalter Muskulatur in die Haltung gehen und dadurch die Sehnen, Bänder und die tiefen Faszien besser erreichen als mit einer erwärmten Muskulatur.
Ach,
das kannst
wirklich?
Du dir so, ja,
ist
das kannst du dir so vorstellen, wenn der Muskel warm ist, dann ist er ja so ein warmer, weicher Brei. Dann dehnt er sich natürlich ganz gut. Und die Sehnen, die so am Ende der Muskulatur sind, die sind ja relativ fest.
Ja.
Da kommst du nicht so schnell ran. Je weicher der Muskel jetzt ist, weil du schon 20 Sonnengrüße gemacht hast, dann desto mehr geht der Muskel in die Dehnung. Aber du erreichst nicht unbedingt die Enden, also die Sehnen.
Verstehe.
Wenn der Muskel aber kalt ist, dehnt er sich zwar immer noch mehr als die Sehnen, aber nicht ganz so stark, als wenn er richtig erwärmt ist. Und dadurch erreicht man diese Endigungen, wo der Muskel dann am Knochen ansetzt, eben deutlich besser. Und auch die tiefen Faszien, die im Muskel sind.
Ja, weil eigentlich heißt es ja immer schön erwärmen vorm Sport und so, ne, dass nichts reißt.
Genau,
ja. Und so, wer das vergessen hat, ist nicht ganz so cool, ne? Und nach dem Sport schön dehnen.
Ja. Aber
ist
da
ja
hat der
so ein bisschen konträr.
Konträr, genau, ja, 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 richtig. Da hat der Yin-Yoga ja einen ganz anderen Ansatz. Also im Yin-Yoga macht man das ja nicht. Bei uns im Studio, wenn es mal im Winter so richtig kalt ist und wir machen Yin-Yoga, dann mache ich schon mal so kleine wärmende Übungen aus dem Hatha oder Yang-Yoga dazwischen. Aber sonst geht man halt kalt in die Übungen, genau aus diesem Effekt. Aber Yin-Yoga ist zwar für die Faszien, aber es ist nicht reiner Faszien-Yoga, sondern im Faszien-Yoga kommen Elemente aus ganz vielen Yoga-Arten, aber auch aus ganz anderen Bewegungsarten zusammen. Das ist so herrlich kreativ, weil unsere Muskulatur braucht ganz Unterschiedliches. Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest und du brauchst eine starke Muskulatur, dann gehst du vielleicht jeden Morgen joggen, um da so richtig hier Oberschenkel- und Wadenmuskulatur aufzubauen. Wenn du aber eher dein Verletzungsrisiko vermeiden willst oder du bist Balletttänzerin, dann braucht deine Muskulatur was ganz anderes. Dann braucht sie auch Stärke, aber eben auch eine hohe Flexibilität und dann machst du mehr Dehnübungen. Und so ist es bei den Faszien auch. Je nachdem, was wir erreichen wollen, brauchen die Faszien auch ganz unterschiedliche Impulse. Ah. Wir können Kollagen aufbauen. Kollagen ist so dieser feste Anteil der Faszien, der auch so für die Sprungkraft sorgt und für Kraftübertragung, für Impulsübertragung. Aber es gibt auch das Rehydrieren der Faszien. Das heißt, wir drücken alte Zellzwischenflüssigkeit heraus und danach kommt so ein Schwammeffekt. Die Faszie saugt sich dann voll wie so ein Schwamm und ist danach feuchter als vorher und gleitet dann wieder besser in diesen Scherbewegungen übereinander her. Oder es gibt auch manchmal bei Bewegungsmangel so kleine Verklebungen in den Faszien, von denen wir gesprochen haben. Und die können auch Schmerzen verursachen, weil ganz viele Schmerzrezeptoren und Nervenendigungen sind eben in den Faszien. Und da brauchen die Faszien wieder was ganz anderes, wenn wir punktuell solche Verklebungen lösen wollen. Und deswegen ist Faszien-Yoga eben total kreativ.
Toll. Und wie funktioniert dann so eine Stunde? Da kommen ja jetzt, stelle ich mir vor, mehrere Menschen zusammen, die wahrscheinlich alle auch anders gelagerte Sorgen haben.
Wie machst wie du das im normalen Yoga auch.
Genau.
Genau. Also im Yoga macht man es ja auch, dass man mal irgendwie den Schwerpunkt auf den Schulter-Nackenbereich legt. Und dann ist aber auch jemand dabei, der vielleicht gerade an dem Tag eher unterer Rücken hat. Der profitiert natürlich ja auch davon, dass wir was im oberen Rücken tun. Ich versuche die Faszien-Yoga-Stunden immer so zu gestalten, dass sie ganzheitlich sind. Also, dass auch alle Elemente des Yoga enthalten sind. Ein Ankommen, wirklich bei sich auch erstmal ankommen, den Raum auf der Matte finden und füllen. Und dann im Körper ankommen und über Mobilisieren tiefer in Dehnungen gehen oder eben auch Kraft mit reinnehmen. Der Unterschied zu so einer klassischen Yogastunde ist einfach, dass wir im Faszien-Yoga viel mehr auch Hilfsmittel noch mit einsetzen. Also auch mal mit Bällen arbeiten, Asanas verändern, mit Gewichten oder auch mal Bänder mit einsetzen, um einfach da noch tiefer in diese, ja, Faszienbahnen hineinzukommen. Faszienbahnen, das ist auch immer so ein Stichpunkt, den man, wenn man sich mit Faszien befasst, auch immer hört. Ja. Das sind so Funktionsketten. Das kannst du dir so vorstellen. Ich glaube, das war die Uni Heidelberg, wo sie mal so einen Versuch gemacht haben oder das nachgewiesen haben. Da haben die einen Sportler oder mehrere Sportler gehabt und haben da mal den Neigungswinkel des Nackens gemessen. Wie weit kann er denn das Kinn so zum Brustbein bewegen? Und danach haben die eine Wadendehnung gemacht. Danach haben sie wieder geguckt, oh, wie weit kann er denn jetzt den Nacken bewegen? Und dieser Neigungswinkel im Nacken, der war danach deutlich höher, wenn die Wade gedehnt wurde.
Ja.
Und das läuft eben über diese Funktionsketten. Und das ist so toll für uns Yogis und Yoginis, das auch anzuerkennen, dass wir eben nicht nur punktuell gucken, oh, mein Nacken tut weh, dann mache ich was für den Nacken, sondern ich habe da irgendwie vielleicht in der gesamten Linie eine Anspannung, vielleicht mache ich heute mal was für die Fußsohle.
Ja, genau, und dann hören die Kopfschmerzen
auf. Meine Augenbrauen aus. Ja, genau. Das sind Faszienbahnen.
Toll. Also arbeitet ihr dann auch da mit diesen klassischen, also bei Chibo gibt's ja andauernd mal irgendwelche Rollen, Bälle oder irgendwie solche Geschichten, ne? Kennt dann bestimmt irgendwie auch jeder oder jeder hat das Gefühl, oh, ich nehme ja mal eins mit und dann, weiß ich nicht, kann ich mich mal ein bisschen massieren oder so. Also wofür sind denn diese Sachen jetzt wirklich und sind die auch für Leute geeignet, die jetzt nicht beim Faszien-Yoga sind? Also ist das so ein bisschen intuitiv, was man mit diesen Dingen anstellen kann oder gehört da so ein bisschen mehr Know-how dazu, um die gut zu benutzen?
Also wenn wir jetzt mal auf die Rollen zu sprechen kommen, das finde ich nämlich total spannend. Die sind sehr, sehr effektiv. Du kannst damit Verklebungen lösen, du kannst diesen Austausch der Zellzwischenflüssigkeit stimulieren. Du kannst aber auch sogar Kollagen aufbauen, also je nachdem, wie man sie einsetzt. Und ich darf ja seit einigen Jahren mit Dr. Robert Schleib zusammenarbeiten. Für mich ist er der führende Faszienforscher in Deutschland. Er selber ist aber Teamplayer, hört das nicht so gerne. Mhm. Also er sagt immer einer der führenden Faszienforscher, weil sie natürlich auch in Teams arbeiten. Und da hatten wir vor kurzem noch in einem Seminar genau einen Austausch zu dem Thema. Und er sagt, mit dieser Rolle zu arbeiten, hat ein so hohes Verletzungsrisiko wie ungefähr Nordic Walking oder Wandern. Also man kann nicht viel verkehrt machen.
Ja.
Es gibt immer mal wieder einige, die sagen, man darf nur in eine Richtung rollen, man darf nur in Lymphrichtung rollen. Das gibt's auch in Büchern nachzulesen. Da sagt aber Dr. Robert Schleib, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, das ist nicht so wichtig, in welche Richtung man rollt, sondern man kann auch kreuz und quer rollen. In Lymphrichtung sagte man immer deswegen, weil man davon ausgegangen ist, dass diese Zellzwischenflüssigkeit, die man jetzt wie aus diesem Schwamm so rausdrückt, dass die über die Lymphen abtransportiert wird. Da hat sich aber mittlerweile gezeigt, die wird über die kleinsten Venen und Arterien abtransportiert, also in alle Richtungen. Und deswegen, wenn man mal irgendwo so eine Stelle hat, ich sage immer, wo so ein Wohlweh entsteht. Man geht über die Faszienrolle und an irgendeiner Stelle möchte man tief einatmen, weil man denkt, oh oh, da darf man auch mal ein bisschen draufbleiben und rollen und einfach schauen, dass man diese Verklebung dort wieder löst.
Okay, also kann man ganz beruhigt da mal zugreifen, wenn man sowas sieht.
Ganz genau, da kann man einfach mal ausprobieren und dann auch wieder in diese Körperwahrnehmung gehen. Also ich mache es gerne im Yoga so, wenn wir jetzt bei einer ganz klassischen Yoga-Übung bleiben, Paschimottanasana, die klassische Vorbeuge, die hat man fast in jeder Yogastunde drin. Und da mache ich es im Faszien-Yoga gerne so, dass wir die mal auf verschiedene Weise ausüben. Dass wir mal erst die Rückseite ausrollen mit der Faszienrolle und gucken, hey, wie fühlt sich denn jetzt mein Körper so auf der Rückseite an?
Der Rücken
an?
Oder welche Rückseite? Oder auch die Beine?
Ja, genau, Rücken und Beine. Aha. Also wirklich, wir fangen dann so oberhalb der Fersen an und rollen hoch bis zum Popo und plumpsen mit dem Popo einmal so über die Rolle und rollen dann den Rücken aus. Wer Lust hat, auch noch den Nacken. Und dann fühlt sich die Rückseite einfach schon mal so herrlich weich an. Und dann nochmal in so eine klassische Vorbeuge zu gehen, das eröffnet einem auch wieder so neue Horizonte. Hey, da hat sich was verändert, einfach dadurch, dass ich mal mit meinem Körper was anderes ausprobiert habe. Und wenn man dann vielleicht auch nochmal auf Yin-Yoga-Weise in eine Vorbeuge geht, die ja wieder ganz anders ist, wo ich mit rundem Rücken reingehe und die Beine weiter auseinandernehme, dann habe ich einfach die Faszien und die Muskeln auf ganz unterschiedliche Weise stimuliert. Und all das hilft uns einfach, unsere Grenzen zu erkennen, diese Horizonte wahrzunehmen und dadurch eventuell auch mal Grenzen zu verschieben, als wenn wir immer im selben Bewegungsablauf bleiben.
Das stimmt, ja. Aber wenn wir immer das Gleiche machen würden, also auch dehnungstechnisch, würde sich das dann trotzdem verkleben? Weil wenn du sagst zum Beispiel, wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch und machen die ganze Zeit die gleiche blöde Haltung, wenn wir das jetzt zum Beispiel auch in so einer Dehnposition machen würden, würde uns das dann auch irgendwann schaden?
Nein, wenn wir eine Dehnung machen, dann tun wir dem Muskel ja auf jeden Fall was Gutes. Allerdings kann es natürlich sein, dass wenn wir immer unsere Lieblings-Yoga-Asana machen und die auch immer auf dieselbe Weise ausführen, dann bleiben wir da auch in so einer gewissen Komfortzone. Und innerhalb dieser Komfortzone verändert sich ja dann auch irgendwann nicht mehr viel. Und wenn wir vielleicht auch mal tiefer wieder in Dehnungen kommen möchten oder das Fasziengewebe anders erreichen wollen, dann tun wir gut daran, auch mal diese Komfortzonen zu verlassen. Und das ist eben im Faszien-Yoga für viele erstmal befremdlich, dass man so sagt, so jetzt kannst du gerne in Katze und Kuh bleiben, so auch wieder sowas ganz Klassisches. Oder du setzt mal deine Hände einfach achtsam dahin, wo du sie jetzt fühlen möchtest und bewegst dich mal anders, mal von Seite zu Seite und entdeckt mal so diese spielerische Seite in dir und mach die Matte auch zu deiner Spielwiese und dann guck mal, wie fühlt sich dein Körper denn dann an? Sprich nichts dagegen, danach wieder in Katze und Kuh zu gehen, aber Dinge auch einfach mal anders machen. Und was für viele Yogis und Yoginis auch erstmal befremdlich ist, ist, dass ganz andere Bewegungen mit reinkommen. Wir federn auch mal. Also mal so lang gestreckten Arm nach vorne nehmen in so einer Art Kindsposition und dann dort zu federn. Da merkt man einfach, hey, in diesen Federn komme ich auch nochmal so ganz anders in den Körper und in meinem Körper an.
So wie das früher immer war bei rhythmische Sportgymnastik oder sowas, wo die dann da standen, die Arme so auseinandergenommen haben und dann auch so gefedert haben nach hinten.
Ja, genau, solche Sachen. Richtig guter Gedanke.
Aber irgendwann hieß es mal, das wäre nicht mehr so toll, wenn man das so federnd ausübt. Man sollte das lieber statisch machen.
Ja, und das ist jetzt ein total spannender Aspekt, weil da sprichst du mir so aus dem Herzen. Ganz oft höre ich sowas nämlich in unseren Schulungen und Seminaren, dass dann gesagt wird, aber ich habe gelernt und man darf nicht federn im
Ja.
Yoga oder das sollte man nicht machen. Man kann doch nicht mit rundem Rücken jetzt in die Vorbeuge gehen. Ja, wir dürfen uns von diesen Konzepten verabschieden und ins Fühlen kommen und mit unserem Körper Kontakt aufnehmen. Denn wenn wir mal an Rückenschule vor 20 Jahren denken, dann war es immer so, dass man auf jeden Fall mit geradem Rücken nach unten gehen sollte, schön in die Knie und mit geradem Rücken auch wieder nach oben. Und mittlerweile hat Rückenschule ganz andere Konzepte. Und der
Jetzt darf man doch
Yoga.
wieder nach vorne sich beugen, mit runden Rücken und einen Bierkasten heben.
Ja, genau.
Ach.
Also Dr. Robert Schleip sagt in einem seiner Seminare, warum haben denn die Reisbauern in Asien so wenig Rückenbeschwerden? Die stehen den ganzen Tag im Feld und sind mit runden Rücken nach vorne bewegt, weil sie einfach so super flexible Faszien haben. Die pflücken und sind nach vorne rundüber gebeugt. Ja, wir dürfen solche Muster einfach mal verändern und hinterfragen. Und Forschung geht ja auch weiter. Und das deckt sich doch auch mit unserer Erfahrung auf dem Gebiet des Yoga. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vor einigen tausend Jahren das Wort Yoga zuerst auftauchte, aber eine rein spirituelle Praxis war,
Ja.
dann sind Einflüsse aus der Shramana-Bewegung dazugekommen, von den Jaina. Und alles hat den Yoga wieder verändert. Erst viel, viel später sind die ersten körperlichen Übungen dazugekommen, die aber auch noch dazu dienten, den Körper auf die Meditation vorzubereiten und zur Erleuchtung zu bringen. Und erst im 20. Jahrhundert haben sich doch unsere Yoga-Stile entwickelt. Auch die klassischen, der integrale Yoga, Ashtanga-Yoga, Vinyasa-Yoga, Iyengar, hattest du letztens auch eine tolle Folge dazu gemacht, die sind alle erst im 20. Jahrhundert entstanden. Und jetzt kommt Faszienforschung dazu. Und ich sage manchmal in den Seminaren, wenn ich jetzt meine Notizen hier mal einfach liegen lassen würde, wird den Raum und das Studio verlassen und wird nie wieder zurückkommen. Dann wird man die vielleicht in 100 Jahren finden und wird sagen, ach krass, so haben die damals Yoga praktiziert. Das war doch die Zeit, wo die Faszienforschung gerade so im Vormarsch war.
Ja,
Also
genau.
verstehst du, diese Entwicklung hört ja nicht auf
Nee.
mit dem Wissen. Und deswegen können wir nicht sagen, so ist es jetzt richtig, weil das haben wir jetzt heute gesagt, sondern es mag in 10 Jahren und in 15 Jahren wieder andere Ansätze geben. Und dann zuzugeben, dass wir uns vielleicht vor ein paar Jahren geändert haben, bedeutet doch auch zuzugeben, dass wir wieder schlauer geworden sind.
Ja, aber das meine ich ja, ne? Das war ja in den 80ern, wo das Federn so in war, ne? Und dann irgendwann hieß es halt, nee, das ist richtig blöd, das machen wir lieber gar nicht mehr. Und jetzt kommt's doch wieder.
Ja,
So
und
wie
jetzt
alte
kommt sogar
Klamotten, ne?
Faszienforschung.
Genau, kann
Ja,
man auch im
genau.
Schrank lassen. Irgendwann kann man sie theoretisch wieder anziehen.
Genau, also alte Sportkonzepte, alte Klamotten, immer in so eine 80er-Kiste, eine 90er-Kiste,
Ja,
die
genau.
2000er-Kiste und alles wieder rausholen.
Cool.
Ja.
Na, dann erklär uns doch vielleicht nochmal das, wenn wir da so ein bisschen entspannt rangehen, was du vorhin meintest mit den Hormonen. Also,
Ja.
oder andersrum gefragt, wenn man eine Meditation zum Beispiel macht, wo man sich ja entspannt, macht man da auch schon Faszien-Yoga?
Ja, auf jeden Fall passiert da auch eine ganze Menge, weil Faszien nicht nur auf Bewegung reagieren, sondern da laufen auch ganz viele biochemische Prozesse ab. Antientzündliche Prozesse und die zum Beispiel haben auch wieder was mit unserem Nervensystem zu tun. Wenn wir entspannt sind, dann aktivieren wir unser parasympathisches Nervensystem, dann werden Stresshormone reduziert und dann kommen auch antientzündliche Prozesse zustande und die wirken sich direkt auch auf die Matrix und auf die Beschaffenheit unseres Fasziengewebes aus. Aber spannend ist auch, es hat eine große Metastudie von 2020 erst ergeben. Die haben festgestellt, dass wenn man lange in Dehnungen liegen bleibt, und da sprechen wir von mindestens 3 Minuten, eher 5, oder diese Studie ging sogar auf 10 Minuten, dann haben die festgestellt, dass es eine große Auswirkung auf die Arteriensteifigkeit hatte.
Ach.
Und ja, und den Gedanken, den muss man erstmal fassen. Was bedeutet das eigentlich? Also erstmal reden wir hier nicht von einer Einzelstudie, die gut gemacht ist und eine hohe wissenschaftliche Evidenz hat, sondern eine Metastudie. Das bedeutet, da sind viele Studien zusammengefasst worden. Das ist also, hat mehr Gewicht in der Wissenschaft. Und wenn die herausfinden, dass die Arterienelastizität gesteigert wird durch lange Dehnungen, dann ist es nicht einfach ein angenehmer Nebeneffekt im Yoga, ja, sondern das ist ein ganz profundes Ergebnis. Das bedeutet nämlich, dass die Arterien verjüngt werden. Ja. Und in den letzten Jahren haben wir so viel von Covid gehört. Oder man ist auch immer ganz betroffen, wenn man von jemandem erfährt, der an Krebs erkrankt ist. Und so kommt das manchmal zu uns sehr in den Fokus, solche Krankheiten. Aber deutschlandweit sterben immer noch die meisten Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und genau da setzen diese langkettigen Dehnungen an, indem sie nämlich die Arterien weicher halten und gegen Arteriosklerose wirken. Und das ist wirklich ein ganz profundes Ergebnis. Und da forscht man jetzt noch nach, womit hängt das zusammen. Und es kann mit antientzündlichen Enzymen über die Muskulatur zusammenhängen. Es hängt sicher mit unserem Nervensystem zusammen, mit all den Botenstoffen, die in der Entspannung ausgeschüttet werden. Und wenn wir lange in der Dehnung liegen, hat das ja auch sowas Meditatives, das entspannt. Aber am wahrscheinlichsten ist, und die Hinweise sind am stärksten, dass es damit zu tun hat, dass Stickoxid im Körper ausgeschüttet wird. Mhm. Und Stickoxid ist ein gasförmiger Botenstoff. Ist 1998 ist die Entdeckung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Danke, das Wort fehlte mir gerade. Sehr gut. Und der hat eben die Wirkung, so eine relaxierende Wirkung, auch auf die Arterien. Und da ist man jetzt am Forschen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der in langkettigen Dehnungen stärker produziert wird, und zwar direkt an den Arterien.
Das ist total interessant. Weil manchmal, also kennst du auch das Sprichwort, erst wird man steif und dann alt? Ja. Also, dass es quasi keine jungen Leute gibt, die steif sind. Also jetzt mal so ein bisschen plump gesprochen, ne?
Ja.
Oder dass ja viele Ältere, wenn die noch schön beweglich sind, auch jung wirken.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist so ein Zusammenhang. Es gibt Ärzte, Chirurgen, die sagen, sie können so am Schneiden an einem Gefäß hören, wie alt jemand ist. Weil die Gefäße einfach spröder werden später. Und durch langkettige Dehnung gehen wir diesem Effekt entgegen. Ja. Und das ist wirklich ein profundes Ergebnis. Das heißt, wir tun ganz viel für unser Herz-Kreislauf-System, wenn wir da auf unserer Matte liegen, uns auspolstern mit Kissen und richtig lang in der Dehnung nichts machen und lang in der Dehnung liegen. Bisher ist man halt immer davon ausgegangen, dass es einen gewissen moderaten Ausdauersport braucht, der auch eine tolle Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System hat. Mhm. Muskeltraining an sich übrigens nicht so sehr oder ist zumindest noch nicht nachgewiesen. Aber bei diesen langkettigen Dehnungen ist es jetzt nachgewiesen. Und was auch spannend ist, was auch den Yoga betrifft, ist, eine Produktionsstätte von diesem Stickoxid sind unsere Nasennebenhöhlen. Mhm. Und da wird es eben produziert, wenn wir jetzt summen und da eine Vibration erzeugt wird, dann wird die Produktion, und jetzt halte ich fest, um ein 15-faches erhöht.
Ach.
Also um ein 15-faches. Und wenn wir es in den Nasennebenhöhlen produzieren, dann ist es ganz schnell in unserem Bronchien, in unserem bronchialen System, betrifft dies Fasziengewebe der Lunge, und da wirkt dann dieses Stickoxid mit dieser relaxierenden Wirkung.
Ah, das ist ja geil. Und was meinst du mit so, dass man einfach so so ein bisschen durch
die Gegend läuft? Genau, so ein bisschen verstrahlt durch den Wald laufen und einen Schlager vor sich hin summen. Aber
nicht singen.
Nee,
also
summen.
Wirklich
genau.
Nur summen.
Summen. Und was summen wir denn im Yoga? Wir tönen das Om. Mhm. Und wenn du das tönst und da dieses Vibrieren und lange Tönen, das löst genau auch dieses Summen aus. Also das ist wirklich spannend, was da für Effekte erzeugt werden.
Ja, total.
Und Robert Schleip hat mal in einem Seminar gesagt, also wenn jemand an Covid erkrankt ist oder eben mit der Lunge tatsächlich ein Problem hat, dann soll man auf keinen Fall sagen, ach, es reicht, wenn du summst und dann geht das wieder weg. Aber er sagt, es wäre wirklich ein Fehler, dann nicht zu summen, weil der Körper eben diesen tollen Stoff dann so sehr produziert und wir so einfach Selbstheilungskräfte aktivieren.
Das
und
ist
das alles
cool,
über die Faszien.
Ah. Gut, aber das macht man jetzt zum Beispiel auch in normalen Yogastunden.
Ja, genau. Ja, richtig. Deswegen, ich sag ja, natürlich greift es ineinander. Du klammerst nicht die Faszien in normalen Yogastunden aus. Aber der Faszien-Yoga ist eben darüber hinaus nochmal kreativer. Also er nimmt einfach viele Elemente auch aus anderen Bewegungsrichtungen mit rein und eben auch dieses mit Gewichten. Wenn man mal, der passive Krieger, hast du den so vor Augen? Wenn du in einem passiven Krieger gehst,
den so nach hinten.
Ja, genau, ja, richtig. Und wenn du da mal in die Hand, die du nach oben wegziehst, noch ein Gewicht nimmst, dann merkst du so nach einer gewissen Zeit, setzt die Schwerkraft so mit ein und du kommst noch mal ganz anders in die Dehnung. Etwas, was du ohne Gewicht nicht mehr schaffst, weil irgendwann bist du natürlich in einer endgradigen Dehnung.
Ja.
Und wenn du da mit Hilfsmitteln noch mal rangehst und dich noch mal tiefer auf die Dehnung einlässt, erreichst du einfach wieder auch ganz andere fasziale Stränge.
Das stimmt, ja. Deswegen ist es ja auch so angenehm, wenn man in irgendeiner Vorbeuge oder so zum Beispiel ist und jemand von hinten nochmal drückt.
Ja, ja, genau. Ja, das ist dieser Effekt, weil du kommst irgendwann nicht tiefer rein. Du müsstest ja die Muskeln anstrengen, um dich weiter reinzuziehen.
Ja.
Aber dann kannst du dich natürlich nicht rein sinken lassen. Das ist so kontraproduktiv, ne? Genau.
Es geht nicht beides.
Ja. Und gerade weil der Faszien-Yoga so kreativ ist, sagen dann einige schon, ja, aber ist das denn dann noch Yoga? Und doch ist es definitiv, weil alle Elemente, die der Yoga hat, dürfen wir auch in den Faszien-Yoga mit reinbringen. Meditation, Atemübung, Entspannung und dieses wirklich bei sich ankommen, den Weg nach innen gehen und sich fühlen, aber die Faszien und die Auswirkungen des Yoga auf die Faszien nochmal ganz bewusst zu beobachten, das ist in meinen Augen definitiv Yoga und zwar eine der wunderbarsten Formen.
Ja, super spannend.
Ja.
Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz noch erklären, wie man vielleicht so einen kleinen Faszienball am besten benutzt? Weil, weißt du, ich stelle mir das so vor, man sieht das so, hat das schon mal gehört, dass es irgendwie gut sein soll, weiß aber jetzt nicht so genau, was kann man denn da am einfachsten mal damit machen?
Ja, also gerade mit so einem kleinen Faszienball, es geht auch ein Tennisball oder wenn du einen Hund zu Hause hast, dann kannst du auch deinem Hund mal eben den Ball klauen, wenn das machen lässt und nimmst du dir einfach eben diesen Hundeball. Da gibt's eine ganz tolle Übung und zwar, wenn du dir vorstellst, du stehst auf deiner Matte und gehst mal in die stehende Vorbeuge. Also so richtig schön reinsinken lassen, du verlagerst das Gewicht noch ein bisschen mehr auf den Vorderfuß, lässt die Arme nach unten hängen, der Rücken wird lang, Knie sind ein bisschen gebeugt und dann beobachte doch mal, welche deiner Hände ist etwas näher am Boden. Manchmal haben wir so einen Arm, der uns ein bisschen länger vorkommt und einen Arm, der uns ein bisschen kürzer vorkommt.
So was wie ein langes und ein kurzes Bein.
Ja, ja, genau. Wir gucken jetzt aber auf den Arm. Lenk hier nicht ab, liebe Jule. Genau. Und den kürzeren Arm, den merkst du dir dann und gehst wieder nach oben. Und an der Seite, wo du das Gefühl hattest, dass da so eine Verkürzung war, da fängst du jetzt mal an, deine Fußsohle auszurollen. Und zwar so richtig genüsslich. Du stehst also auf der Yogamatte, nimmst dir diesen Ball unter deine Fußsohle, fängst mal so unter den großen Zehen an und rollst einfach wild hin und her. Versuchst dabei aber jeden Bereich der Fußsohle auszurollen.
Okay.
Und das kannst du so eine Minute machen oder anderthalb Minuten. Und dann gehst du wieder in diese Vorbeuge und guckst dann einfach nochmal. Und ganz oft ist der Arm dann entweder gleich lang wie der andere oder aber er ist ein bisschen länger geworden. Und deswegen funktioniert dieser Test auch, wenn du denkst, oh nee, meine Arme sind gleich lang, dann brauchst du also nicht denken, naja, dann kann ich mit dem Test nichts anfangen, sondern dann rollt man einfach auf irgendeiner Seite und guckt mal hinterher, was sich da getan hat. Funktioniert nicht immer und auch nicht bei jedem, aber das Ausrollen der Plantarfaszie, so nennt man die Faszie unter der Fußsohle, tut auf jeden Fall gut, auch wenn dein Arm dadurch nicht länger geworden ist.
Ja, aber spannend. Und dann ist der eine länger, dann muss ich die andere Seite wieder machen, damit
wieder
gleich wird.
Am besten dann so lang, bis alle gleich lang sind, nicht, dass du irgendwann mit einem ausgeleierten Arm aus der Yogastunde kommst.
Oder dann zu Hause sagst, ich habe doch nur mal kurz was ausprobieren wollen.
Ja, genau, willst du vielleicht oben auf dem Regal sauber machen, dann holst du dir erst dein Faszienbein, rollst die Fußsohle aus, damit dein Arm länger wird, dann kommst du auch besser.
Ja. Ach toll, sehr spannendes Thema, liebe Christina. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, wirklich. Richtig coole Einblicke. Auch so ein paar Sachen, die man nicht gewusst hat, ne, oder die man auch noch nicht gehört hat. Wir stecken ja so in dieser Forschungsarbeit auch nicht so drin. Toll.
Ja. Und das finde ich auch ganz toll eben an Robert Schleib, der da wirklich auch so ein Pionier auf diesem Gebiet ist, weil er kommt aus der Forschung und ganz ehrlich, wenn man ihn live erlebt, der ist verknallt in die Faszien. Anders kann ich es einfach nicht ausdrücken. Und wenn da dann noch so Liebe zum Yoga dazu kommt, dann erweitert das auch wieder den Horizont so, weil man mal in die Forschung so reingeht und kann ich jedem nur empfehlen, ihn einfach auch mal live irgendwie zu sehen zu solchen Themen.
Oder zumindest mal eine Faszien-Yoga-Stunde so für den Anfang auszuprobieren.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Da findet man im Netz eine ganze Menge, auch auf YouTube oder bei uns kann man auch online mal mitmachen. Ja, genau.
Super. Toll, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, liebe Jule. Ich höre sonst immer deinen Podcast ganz gerne und jetzt mal hier mit dir dabei. Im Austausch. Ja, bei der Yoga-Detektivin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern geschehen.
Oh Mann, was für geile Erkenntnisse. Hier ein bisschen jünger werden durch Faszien-Yoga. Wer möchte das nicht? Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr auch so viel Spaß an der Folge hattet wie wir. Mich könnt ihr finden unter Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich und die Christina unter Yoga-Studio Nordhorn, alles in einem Wort. Und vergebt gerne mal ein paar Sterne in eurer Podcast-App, wenn es euch auch so viel Spaß macht, hier zuzuhören. Und die nächste Folge beschäftigt sich mit Yoga und Piano. Bleibt gespannt!